Bevor es gleich losgeht mit unserer Folge, gibt es wieder einen Podcast-Tipp von mir ganz persönlich. Und zwar der Podcast Zwischen Generation Y und Z von meiner geschätzten Kollegin Sarah Emmerich. Ich habe sie über LinkedIn kennengelernt und war dann auch selber bei ihr im Interview, bei ihrem Podcast. Und es hat mir selber ganz, ganz viel Spaß gemacht, weil sie sehr kritische und auch, sage ich mal, tiefe Fragen gestellt hat. Also wirklich eine unglaublich gute Interviewpartnerin. Aber nicht nur ich war zu Gast, sondern noch viel, viel, wie soll ich sagen, inspirierendere Persönlichkeiten. Zum Beispiel jetzt gerade top aktuell die LinkedIn-Top-Voice und Gründerin Celine Flores-Villers, einer der, wenn nicht sogar die LinkedIn-Persönlichkeit. Super sympathische Dame, habe ich auch schon in einer Panel-Diskussion kennenlernen dürfen. Deswegen hört euch den Podcast an, Zwischen Generation Y und Z, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich selber, wie ihr wisst, höre am liebsten über Spotify, gibt's dort einfach ein. Jetzt ganz viel Spaß mit unserer Folge.
Willkommen zum Snoxalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Ich habe heute Sven Rittau bei mir von K5, was mich unglaublich freut. Wir hatten es gerade eben schon kurz im Vorgespräch drüber. Ich kenne Sven schon ein bisschen länger wahrscheinlich, als er mich jetzt gerade die letzten 10 Minuten. Vor 6 Jahren habe ich mein erstes Praktikum gemacht bei One2Social und Schlagerplanet in München, Social Media Agentur. Und K5 saß auch in dem Büro mit drin. Und da habe ich Sven das ein oder andere Mal in der Mittagspause im Aufenthaltsraum gesehen. Damals, muss ich ganz ehrlich zugeben, war mir K5 noch gar nicht so ein großer Begriff. Und ich war irgendwie komplett neu in dieser Welt und habe tagtäglich das Schild gesehen. Ich glaube, ihr hattet tatsächlich auch den Büroraum direkt neben unserem. Mhm. Und da sind wir uns ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Ein paar Jahre später oder gar nicht so viel später wurde mir dann schnell klar, was es eigentlich war, mit wem man da im Büro saß. Und umso mehr freut es mich heute, den Sven auch bei uns im Podcast begrüßen zu können.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Romy.
Herzlich willkommen. Ja, Sven und K5, falls es dem einen oder anderen Hörer nicht sagt, K5 ist eine mittlerweile riesengroße auch E-Commerce-Messe oder eigentlich die E-Commerce-Messe in Deutschland schlechthin geworden, auch über die letzten Jahre. Ich glaube, ihr wurdet 2011, habt ihr gegründet. Ich glaube, es müsste die 10. gewesen sein oder hätte die 10. werden sollen, wie man sieht, ne, im letzten Jahr.
Ja, genau. Also die Gründungsidee geht auf meinen Partner, den Jochen Krisch, zurück, der angesichts der sehr müden Eventlandschaft für so den Handel von morgen, wie wir das nennen, also sozusagen den Future Retail, einfach gesagt hat, hey, er macht mal ein eigenes Format und versucht das mal und bringt halt mal die Händler, die das Thema treiben, also vor allem das E-Commerce-Thema treiben, zusammen. Und daraus ist jetzt dann im Laufe der Jahre auch wahrscheinlich unter anderem auch durch ein bisschen meine Mithilfe, weil ich ein bisschen anderes Skillset mitbringe als der Jochen. Glaube ich, haben wir da gemeinsam jetzt so die führende Veranstaltung auf die Beine gestellt. Es ist vor allen Dingen eine Konferenz, also es ist sehr inhaltlich getrieben. Wir sagen halt immer Content First bei uns und haben dann über die Jahre auch natürlich als Refinanzierungsmodell eine ganz kleine Messe, ja, mit so 100, 130, 140 Ausstellern dazugebaut. Und das macht einfach wirklich viel Freude, weil wir es aus einer Passion fürs Thema heraus machen. Ich glaube, das unterscheidet uns klassischerweise zu diesen typischen Event-Veranstaltern, die ja dann mal machen die Automobil, dann machen die Logistik und so weiter. Und wir stecken so tief im Thema drin und haben jetzt aber natürlich 2020 ein etwas herausforderndes Jahr hinter uns.
Ich hatte kurz überlegt, reden wir gar nicht über Corona, und dann habe ich das super schnell wieder verworfen, weil ich mir auch dachte, okay, ich glaube gerade bei eurem Thema, man kann das irgendwie nicht außen vor lassen. Aber bevor wir da auch irgendwie einsteigen, du hast schon gesagt, du kommst eigentlich gar nicht aus der Veranstaltungsbranche, ne? Du warst vorher bei Roland Berger, habe ich gesehen, so Flut mitgegründet und Shirtinator. Mhm. Wie kommt man danach auf die Idee, ich gehe jetzt in die Veranstaltungsbranche? War das schon immer irgendwie im Hinterkopf oder kam das einfach so auf?
Nee, das war nie der Plan. Ich glaube auch, Also ich weiß nicht, also Eventveranstalter wird so ein bisschen glorifiziert. Das ist auch echt anstrengend. Auch vor allen Dingen, weil man natürlich auch für 2 Tage im Jahr das ganze Jahr überarbeitet, mehr oder weniger. Mhm. Ist jetzt auch ein sehr großes Klumpenrisiko von der Business-Seite her. Mhm. Ich glaube grundsätzlich, ja, ich bin gerne Gastgeber. Das macht mir schon Freude und ich glaube, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein paar Persönlichkeitstools für euch ausprobiert habt. Da kommt ja dann mal so raus, wo kommt die Kreativität her? Und zum Beispiel bei Jochen kommt die Kreativität aus der Analyse mit sich selber und der weiße Raum. Und bei mir kommt die Lösungsfindung immer in der Interaktion mit anderen. So. Und das ist natürlich prädestiniert, wenn man gerne Leute trifft und von ihnen lernt, dann glaube ich, ist das eine große Voraussetzung. Aber es ist ehrlicherweise einfach passiert. Ich glaube, so zieht sich auch so ein bisschen das durch mein Leben nach Roland Berger. Ich habe immer schon gesagt, ich will mich einfach unternehmerisch verwirklichen. Mhm. Ohne jetzt eine konkrete Idee gehabt zu haben und habe dann aber die erste Gelegenheit mit Zooplus eben genutzt, dann 7-8 Jahre später mit Shirtinator und eben dann in dem Zusammentreffen mit Jochen aus den verschiedenen Konstellationen habe ich einfach gesagt, okay, das ist einfach eine zu gute Position, um sie jetzt einfach nicht mal auszuprobieren, entweder weil daraus ein Business wird oder weil es halt einfach eine wahnsinnig gute Gelegenheit ist, einfach nochmal sein Netzwerk einfach aufzubauen und zu erweitern. Und das war also ehrlich gesagt meine Intention, dass daraus dann wirklich ein Business wird. Das hat aber auch wirklich jetzt 5 Jahre gedauert. Mhm. Und also wie immer eigentlich, meine Erfahrung ist, jedes Business braucht 5 Jahre, um im Markt anzukommen. Und dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Das heißt, dieses Get Rich Quick, also ich sage immer so, jeder kennt immer einen, der im Dunkeln mit dem Kopf gegen die goldene Glocke gelaufen ist, aber das ist nicht die Regel. Ja. Also die Regel ist wirklich harte Arbeit, wisst ihr ja selber. Ich hatte ja mit Johannes auch schon im Cheftreff-Interview drüber gesprochen. Es sind halt lange, lange Stunden, die man einfach in so ein Business gerade am Anfang reinstecken muss.
Ja. Total. 2014 bist du eingestiegen bei K5. Wie groß war die Messe da im Vergleich jetzt? Jetzt sind es ungefähr 3.000. Teilnehmer im Jahr?
Ja, wir waren bei 3.000 2019, wir wären jetzt so bei bestimmt 4.000 gelandet. Wir hatten schon fast die Hälfte an Vorregistrierungen, als dann der Stecker gezogen wurde. Mhm. Insofern, wir kommen von, ja, schwankte immer so 900 Teilnehmer, als wir angefangen haben. Wir hatten auch ein ganz bisschen anderes Konzept, also Schwerpunkte wirklich auf Konferenz und haben dann irgendwann auch einfach gesagt, wir wollen das Thema einfach breiter aufstellen. Und aber wie gesagt, das ist eher so auch organisch gewachsen, immer so ein bisschen. Wir machen das so fail fast, fail cheap. Wir haben 5 Jahre lang München bespielt, haben dann 2016 sind wir nach Berlin gewechselt, haben da dann auch ein bisschen experimentiert und sind jetzt so seit 2017, 2018, würde ich sagen, haben wir so das Produkt so weit. Und das ist ein Produkt, wo wir sagen, das ist richtig, richtig gut. Und wir messen ja auch einen Net Promoter Score seit einigen Jahren und liegen da also bei fast 70, was absurd hoch ist. Also ich wusste das gar nicht, aber normalerweise sagt man, 50 ist schon super für eine Eventveranstaltung. Und wir liegen bei fast 70, weil einfach, ich glaube, man merkt so die Passion für das Thema. Und ich weiß nicht, jetzt, wenn ich ins Schwärmen gerate, warum mir das so Spaß macht, ist, weil man selber ja auch Teilnehmer von solchen Events ist. Und mich hat es immer total genervt, mit welcher Lieblosigkeit man Service denkt, man Essen denkt, man Registrierung denkt, man whatever, ja. Und ich glaube, der Kernpunkt für sowas ist immer Wertschätzung. Und wenn deine Teilnehmer sich wertgeschätzt fühlen mit der Zeit, die sie investieren, weil das Geld ist es nicht, das wird ja meist von der Firma bezahlt. Wenn das passiert, dann haben alle auf so einer Veranstaltung ein offenes Gesicht und wenn jemand ein offenes, lachendes Gesicht hat, dann hast du ganz andere Gespräche. Und das merken wir dann wiederum in den Feedbacks von den Ausstellern, die sagen, wow, krass, was für eine Qualität der Leute und die haben voll das Interesse. Ja, weil sie sich wohlfühlen und weil sie sich ernst genommen fühlen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, was ich jetzt aber auch 2014 noch nicht kannte. Das hat sich sozusagen jetzt ergeben. Genau.
Ja. Wie schwer ist es? Also ich meine, ich glaube, klar, mit Jochen hattest du dann jemanden an der Seite, der das schon ein bisschen gemacht hat und da auch Erfahrungen gesammelt hat, aber in einen Bereich zu wechseln, der doch sehr komplex ist, vor allem wenn es dann wirklich darauf ankommt, dass es an 2 Tagen im Jahr passt, da dann reinzuwechseln innerhalb von ja, sehr kurzer Zeit?
Naja, also wenn man so ein bisschen das Modell hat, der lernende Meister zu sein, weil ich habe ja ein paar Dinge gemacht, die auch ganz gut funktioniert haben, ja, kann man ja sagen, ist schon so, dann fängt man eigentlich immer wieder an und hat ja sein Skillset und sagt dann, naja gut, also ein bisschen wie das Kind vor Weihnachtsbaum und sagt dann, wow, okay, das sieht dann erstmal fast unmöglich aus, aber ich glaube, wenn man mit der nötigen Demut an sowas rangeht und einfach auch nicht sich zu blöd ist zu fragen und Leute zu treffen, die einfach viel mehr Expertise zu haben, dann glaube ich, kann man fast alles aufbauen. Ich meine, ihr habt jetzt auch euer Business da gebaut und seid jetzt ganz woanders als wahrscheinlich da, wo ihr mal gestartet seid und auch Erkenntnisse abgeleitet. Und ich glaube, dass diese Neugier ist, glaube ich, wichtig. Spannend ist natürlich, wenn man sagt, man kommt aus dem Hardcore B2C, ja, also wirklich Hundefutter, gedruckte T-Shirts, Online-Marketing rauf, runter, Logistik schruppen, sind wir natürlich jetzt in so einem Thema Markenaufbau, B2B-Marke, B2B-Vertrieb und dort wieder ganz andere Skills auch gefragt, ganz andere auch Vorgehensweisen gefragt und interessanterweise ja auch dann zum Beispiel dieses Content-Thema, was jetzt, wenn du eine B2C-Marke bist, glaube ich, brauchst du jetzt nicht so viel, aus meiner Sicht zumindest, weil zu Plus macht jetzt keinen Sinn, auf LinkedIn viel Content zu produzieren, aber und das hat sich jetzt auch so ergeben, dass wir podcasten, wir bloggen, wir haben dieses TV-Produkt jetzt entwickelt, also einen Livestream gebaut und das sind ja so schöne Dinge, die dann auch sich so einen Weg werfen, die gar nicht planbar sind. Also das macht auch viel Spaß.
Was würdest du sagen, ist der Haupterfolgsfaktor gewesen, so in den letzten Jahren, als es dann doch wirklich richtig steil ging mit K5? Oder vielleicht auch so Erfolgstreiber, wo du jetzt auch gerade sagst, so hätte man nie gedacht, aber lustigerweise wurde es total wichtig für uns.
Ich glaube, also Glaubwürdigkeit ist extrem wichtig, dass man sich nicht verrät, auch wenn es die ersten Jahre schwierig ist. Und wir haben irgendwann mal einen Ruf gehabt, so die härteste Tür im E-Commerce zu sein, weil sich dann viele Leute versucht haben, reinzuschummeln oder auf die Bühne. Zum Beispiel kann man sich, auf die Hauptbühne kann man sich nicht einkaufen, sondern wir entscheiden immer, also in der Regel sind es Händler, Marken und Hersteller, die wir dort immer interviewen. Aber wenn wir sagen, ey, da hat jemand ein cooles neues Dienstleistungsprodukt, was den Handel voranbringt, dann holen wir den einfach auf die Bühne. Woanders zahlt er einfach dafür. Weil sagen, es geht einfach, glaube ich, immer ums Thema. Und ich glaube, das Vertrauen und diesen Trust, den haben wir uns über die Jahre aufgebaut. Und das ist auch für uns so eine Markteintrittsbarriere, wo wir sagen, es kommen natürlich viele, die es versuchen. Aber da kann man ja auch durch die Bank die Leute fragen, die sagen, ja, bei uns kaufen die Leute, die haben ja 2000 Leute haben ein Ticket gekauft. Wir hatten noch keine Agenda für die 2 Tage draußen. Mhm. Noch nicht mal einen Titel. Das heißt, die Leute wissen einfach, der Chris, der Ritter und sein Team, die machen halt einfach, die bauen was Gutes. So, da kann man einfach blind ein Ticket kaufen. Und ich glaube, ist sicherlich einer der Erfolgsfaktoren. Und dann eben nicht stehen zu bleiben. Du musst dann ja auch wieder jedes Jahr wieder neue Innovationen machen, wieder neue Themen bringen. Also, das würde ich sagen, ist wahrscheinlich so eine der Sachen.
Wenn du dann sagst, okay, man kann sich bei euch nicht auf die Bühne einkaufen, wie es bei vielen Veranstaltungen ja auch einfach der Fall ist und dadurch sich auch ein paar Namen einkaufen kann, was dadurch auch, glaube ich, wieder Wachstum bringt, ist es auch eigentlich so ein bisschen eine bewusste Entscheidung, nicht ganz so schnell zu wachsen, oder?
Ja, das kommt so ein bisschen dann, geht damit einher, Hand in Hand, glaube ich. Also ich glaube, wo wir schlecht waren, und da lerne ich auch immer, deswegen habe ich auch so gerne so Interview mit Johannes gemacht, ist natürlich, also wie man auch sich besser vermarktet. Da sind wir jetzt, glaube ich, haben wir so ein bisschen einen Twist reingefunden. Das heißt, also viele Leute auch sagen, für die es relevant ist, was wir auf der Bühne haben, wussten noch gar nicht, dass es uns gibt. Das haben wir jetzt zum Beispiel gemerkt. Wir haben ja jetzt, also ich will jetzt auch nicht über Corona reden, aber die Situation war natürlich so, dass wir 2020 keine Veranstaltung machen konnten. Und das ist schon ein Schlag ins Kontor, weil ich habe ja auch ein 10-köpfiges Team, ja. Und jetzt kann man sagen, ja, der Ritter, der hat ja schon irgendwie zu Plus gemacht und dem muss man nicht in den Arm nehmen. Ja, geht ja gar nicht um mich, geht ja um meine Firma, um die Leute. Und wir haben jetzt angefangen, digitales Format zu entwickeln, was eben nicht eine digitale Veranstaltung ist, sondern wir haben gesagt, wir wollen so einen Livestream bauen, K5 TV. So, ja. Und dann haben wir gemerkt, du musst dich, das ist free, ja, also das ist auch wirklich mega geiler Content und ist dann in praktisch so eine Art Netflix für E-Commerce, wenn du es gesehen hast. Ja. Und es ist free. Und dann haben wir geschaut, ja, wer hat sich da jetzt registriert? Und 50% der Leute haben noch niemals ein Ticket gehabt von der K5. Also muss ich einfach sagen, Mann, was haben wir für einen schlechten Job gemacht in der Vermarktung dieses Events? Und auf der anderen Seite, wow, was für ein krasses Potenzial haben wir eigentlich? Weil offensichtlich haben wir einen relevanten Content. Entweder wussten es die Leute nicht oder die Art und Weise der Delivery war halt sozusagen nicht passend. Und so sehe ich dann natürlich auch jetzt Corona, und so würde ich auch gerne lieber über Corona reden, nicht in der Ecke sitzen und weinen, sondern zu sagen, okay, das war eigentlich am Ende jetzt der Arschtritt, den wir gebraucht haben, um die Company einmal auf den Kopf zu stellen, zu sagen, okay, wir sind eigentlich viel mehr als ein Zweitages-Event, wir sind, sagen, die Plattform, das Netzwerk, um im Online-Handel einfach die richtigen Themen, die richtigen Leute und vielleicht sogar die richtigen Produkte zu finden. Und das ist jetzt, verändert komplett den strategischen Gameplan für die K5, auch in der Selbstwahrnehmung, wo ich dann sage, okay, die nächsten 5 Jahre, hey, the sky's the limit. Also was wir jetzt hier noch machen können und werden, das, wenn ich durchhalte mit der Finanzierung, dann das wird echt cool.
Ja, ist K5 dann oder K5 TV dann auch so ein Thema wie, ich glaube, es war der CEO von Axel Springer, Matthias Döpfner, der gesagt hat, auch bei ihm in der Company waren plötzlich Themen möglich, die in den nächsten 10 Jahren nicht möglich gewesen wären ohne Corona, einfach so aus der Not heraus. Ist K5 TV dann auch so ein Thema, wo man immer gesagt hat, das schiebt man so ein bisschen hinten an, weil man hatte die Konferenz, die so viel Arbeit auch einfach ist jedes Jahr. Ist es so ein Thema?
Irgendwer hat mal gesagt, der Katalysator ist nicht so ein guter Begriff, weil es ja Verbrennungsmotortechnologie ist, also sagen wir mal heute der Turbolader. Ich glaube schon, weil es führt auch dazu, glaube ich, in vielen Organisationen, zumindest hinter vorgehaltener Hand, dass man auch merkt, okay, habe ich die richtigen Leute in meinem Team, in meinem Bus? Sitzen sie auf den richtigen Plätzen? Und wir haben auch eine kleine Restrukturierung nochmal gemacht und auch nochmal neue Leute reingeholt. Ich gemerkt habe, okay, wir haben ganz andere Themen jetzt als die, die ich vor einem Jahr gedacht habe, dass ich sie habe. Insofern, ja, kann ich unterschreiben. Und es letzten Endes, es ist, was willst du machen? Also ich mache ein bisschen Kampfsport seit einigen Jahren und dann hast du ein Training im Kopf und dann hast du deine Abfolgen und dann macht der Gegner oder dein Partner komplett was anderes. Da muss ich ja mit umgehen. Das heißt, es kommt eine Energie in einer anderen Form und ich muss sie irgendwie ablenken und umlenken. Und so sehe ich jetzt auch die Herausforderung, dass auch ob kleines Unternehmen, großes Unternehmen und oder jeder Mensch, wir müssen damit jetzt irgendwie umgehen lernen. Ich bin, wenn wir da durch sind, ich glaube, wir schauen in 5 Jahren drauf und all die, die das versuchen und gemacht haben, kommen an einem komplett anderen Punkt raus, auf einer komplett anderen Umlaufbahn. Und insofern freue ich mich da drauf, obwohl es natürlich das letzte Jahr war schon, muss ich auch offen sagen, echt anstrengend. Also.
Eure Messe ist immer oder eure Konferenz ist immer im Juni, glaube ich, oder? Juni, Juli, Sommer?
Genau.
Ja. Und Corona so richtig losging es im März. Bis wann habt ihr noch Tickets verkauft? Wann war dann irgendwann die Entscheidung gefallen, okay, das wird nicht hinhauen?
Das weiß ich jetzt so. Also wir haben im März sehr intensiv, also eigentlich täglich zusammengesessen und haben Szenarien entwickelt. Und ich glaube, wir haben irgendwann, haben wir kommuniziert, okay, wir wissen nicht, was ist. Ich glaube, wir haben dann im April haben wir dann irgendwie gesagt, okay, das wird nichts mehr. Und haben jetzt einfach eine Reihe von Ticketinhabern auch auf 2021 verschoben. Da muss man aber auch sagen, ich weiß es auch nicht, ob es klappt dieses Jahr. Und es ist auch nicht so leicht, so ein großes Event einfach mal jetzt in den Herbst zu verlegen, weil da ist dann Demexco, OMR etc. Also das ist jetzt für uns auch schon ein bisschen spannend. Wenngleich ich auch glaube, dass man, und das ist so ein bisschen die Richtung, in die ich auch schaue, auch sowas wie eine Negativbubble kreieren könnte für Events. Also wenn der Gesetzgeber sagen da ein bisschen sich locker macht, kann man natürlich schon schauen, okay, bist du geimpft, ja, nein, ist deine App grün, ja, nein, kannst du einen Schnelltest dann anbieten, gibt mittlerweile auch PCR-Schnelltests hier aus dem Münchner Raum, ich glaube, da passiert relativ viel noch in den nächsten Monaten, wo man dann sagen kann, vielleicht können wir wenigstens ein Event mit 1000, 1500 Leuten machen, I don't know, also.
Okay, ja, interessant, ich glaube auch, einfach super schwer vorherzusagen, macht es für euch, glaube ich, auch einfach nur noch mal schwieriger. Habt ihr Key Learnings, so positive aus dieser Corona-Zeit, wo ihr sagt, okay, das nehmen wir auch, wenn das offline wieder möglich ist, mit und hätten wir vorher nie drüber nachgedacht?
Ja, ich denke, dass wir definitiv einfach mit der Erfahrung jetzt von dem Livestream auch ein Livestream-Ticket machen werden. Dass wir sagen, okay, alle die nicht kommen können, die können das dann live sehen. Das Schöne ist ja jetzt, also das TV-Thema ist ja eigentlich nur so unser Content-Produktionsvehikel. Was jetzt eigentlich darunter liegt, ist der K5-Club, wo man sich eben auch kostenfrei registrieren kann und die Inhalte dann asynchron gucken kann. Das heißt, die meisten haben dann ja nicht um 11 Uhr Zeit, die Douglas E-Commerce oder Digital-Chefin Vanessa Stützle zu schauen, die jetzt halt auch gerade zugesagt hat heute für die nächste Runde. Da geht es am 9. Februar los, sondern wir sammeln das in diesem K5-Club und den bauen wir eigentlich jetzt aus. Also wirklich zu so einer Plattform, wo du sagst, also mein Wunsch ist es, jeden, der im Commerce arbeitet, irgendwann, der kriegt dann sein Onboarding-Booklet, seine ganzen Logins, seinen Rechner und er hat gleich einen K5-Club-Account, weil man sagt, hey, wenn du dich nicht auskennst, hier, lies dich da eine Woche lang, schau dir die Videos an, dann you're ready to go. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass wir eher so in Richtung auch Fortbildung gehen, up to date sein wollen und das insofern so diese Hybrid-Geschichte, dieses Verheiraten von offline, online ist definitiv ein Learning. Und ein ganz großes Learning, da bin ich komplett auf einer anderen Spur als, glaube ich, die meisten. Also I don't believe in digital only. Ich glaube an so eine Holistik, dass man sagt, es ist eine Einheit, also ein bisschen so wie du hast Freunde und du hast aber im Real Life, aber du hast auch wahnsinnig gute Freunde, ich auch, die sehe ich einmal alle zwei Jahre, aber ich bin so intensiv im Austausch über WhatsApp, Facebook, whatever. Das heißt, es gibt einfach ein natürliches Bedürfnis, sich auch wieder, also in Person zu treffen. Und ich habe immer gesagt, wenn wir es schaffen, bis 2022 stehen zu bleiben, die Leute werden uns die Bude einrennen, weil wir sind soziale Wesen, ja. Und ich glaube, das möchte ich auch weiterhin anbieten. Ich möchte weiterhin mit Leuten am Stehtisch stehen und Kaffee trinken und einfach mal ein bisschen Witze machen, einfach Körpersprache. Das kriegt man ja so jetzt alles nicht mit so richtig.
Total, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also wir waren auch auf so ein paar digitalen Veranstaltungen dieses Jahr da, also haben ein paar mitgemacht und ein paar auch als Speaker. Ja. Ich glaube, als Speaker geht sowieso was verloren. Man spricht halt einfach in eine Kamera rein oder in seinen Laptop, wo man kurz die Präsentation abliest und hat kein einziges Gesicht dazu. Man hat keine Ahnung, hat es jetzt gefallen, hat es nicht gefallen, irgendeinen Mehrwert liefern. Ich glaube, als Speaker macht es natürlich sowieso schon einen Unterschied. Mich hat einfach interessiert, so deine Sichtweise, auch als Veranstalter, ob du denkst, dass Corona eher so den Effekt hat, in 2022, so wie du sagst, rennen die mir die Bude ein? Oder man hat gemerkt, wie jetzt viele andere auch, wenn man jetzt mal nur das E-Commerce-Thema anschaut, es geht ja alles online. Viele Leute haben, glaube ich, einfach gemerkt, sie können auch einfach alles online kaufen. Meine Eltern haben angefangen, jetzt alle Weihnachtsgeschenke online zu kaufen und haben gemerkt, wow, geht auch. Hätten sie vorher nie gemacht. Ist es das Gleiche mit Veranstaltungen? Ich glaube, du hast die Frage schon beantwortet, deiner Meinung nach nicht.
Also ich glaube, ich habe meinen Kindern gesagt, die sind Teenager, ich habe gesagt, Leute, wenn die wieder Konzerte gehen, ich kaufe alle Tickets, ist es egal, ich ziehe euch einmal durch Europa, ich will einfach, ich glaube, das Live-Event und wirklich dieses, also ich vermisse das auch wirklich, also es ist ja immer die Frage, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin eine Person, braucht Social Interaction. Für mich ist die Situation hier doppelt, dreifach schwer. Also ich fühle mich wie in einer Zwangsjacke, ja. Und deswegen, ich pendle auch immer ins Büro, ja, weil ich brauche Change of Scenery. Ich sehe dann ein, zwei Leute, hier meine Assistentin, die hat einen Hund, da hast du noch einen Hund zum Streicheln. das ist wirklich, und ich glaube, das bleibt so. Das Schöne bei dem Thema E-Commerce ist ja, das ist ja das lachende Auge, was wir haben. Wir haben ja vor 5 Jahren einen Aktienfonds aufgelegt, mit der Idee, Jochen und ich wollten unser Geld anlegen und haben dann gesagt, ach komm, kann ja jeder da mitmachen. So, das ist auch an der Börse und so weiter. Das Ding ist halt, das ist ja absurd durch die Decke gegangen. Wir haben jetzt 108% plus letztes Jahr gehabt. Wir brechen gerade den 300er Kurs durch, weil natürlich die ganzen Maßnahmen, wie du es ja beschrieben hast, shiften das in die eine Richtung. Da ist meine Meinung ganz klar, das wird nicht wieder zurückschwingen, weil auch das Alternativangebot im stationären Handel, ja, also einfach, natürlich nur zwischen dir und mir hier, ist einfach so schlecht. Warum soll ich das machen, wenn es halt viel bequemer ist, ja, und wenn, solange die Systeme halten in der Logistik, ja, alle Male. Insofern, da bin ich ganz klar auf der Meinung. Beim Thema Events wird es wahrscheinlich die geben, die sagen, okay, ja, aber ich will ja gar nicht den ganzen Kuchen. Ich brauche nur ein paar tausend Leute, die einmal im Jahr Lust haben, sich zu treffen.
Ich muss auch sagen, ich glaube, ist vielleicht auch einfach meine persönliche Wahrnehmung, aber ich bin super gerne, wenn ich auf so einer Konferenz bin, einfach in so einer Bubble auch 2 Tage und mache meinen Laptop ansonsten zu und mein Daily Business ansonsten auch irgendwie zu und lass mich da irgendwie 2 Tage lang inspirieren. Und ich glaube, da geht es ja auch vollkommen um den Austausch und mal neue Impulse kriegen. Und so das, was ich aus diesem Jahr mitgenommen habe, ist, dass das zumindest für mich nicht funktioniert. Also ich mache dann trotzdem nebenher noch E-Mails und dann höre ich irgendwie, dann zwar auf dem einen Ohr höre ich dann irgendwie zu, und dachte, perfekt, lese mir den Plan durch, super, wollte ich schon immer mal anhören. Und dann merke ich irgendwie nach 30 Minuten, war bestimmt super interessant, aber ich habe nicht so viel mitgenommen, weil ich irgendwie ja doch nicht rauskomme. Ich glaube, dieses Rauskommen aus einer normalen Umgebung gehört für mich so zu solchen Konferenzen dazu. Und ich hoffe total, dass es auch anderen Leuten so geht und dass es nicht überhand nimmt, dass man einfach denkt, ist zu gefährlich und dann muss ich vielleicht irgendwie noch einen Corona-Test machen und online funktioniert ja auch irgendwie alles. Also für mich persönlich nimmt es dem Ganzen super viel.
Ja, und ich sehe es ähnlich und der große Meister der Business Coaches, Tony Robbins, sagt ja dann immer sozusagen, Full Immersion ist es letzten Endes. Du musst einfach dich komplett rein, dann nimmst du das meiste mit und genau wie du es beschreibst, dann hörst du danach mit, schreibst noch eine Mail, auf dem Handy bist du noch, schreibt ein Kollege, fragt dich noch was. Das funktioniert halt nicht, ja. Und ich glaube, wir Menschen sind, also die großen Erfindungen der Menschheit sind ja die Kooperation, ja, das Lagerfeuer oder das Feuer und das Geschichtenerzählen. Ja. Also der Mensch lernt vom Geschichtenerzählen. Und wie du sagst, wenn du noch 2 Tage auf einer Konferenz bist, du mingelst dann ja, du läufst dann ja so ein bisschen von Tisch zu Tisch, von Stand zu Stand, dann triffst du wieder die Person und ach, guck mal, Heike ist da und auch lange nicht gesehen und dann, ach hier, ich wollte immer schon mal Robert vorstellen. Also auch dieses Serendipity, also diese zufällige Begegnung, aus der ja dann immer auch wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du dein Leben anschaust, es gab doch immer so Punkte und Begegnungen oder Ereignisse, die du nicht geplant hattest und aus der dann irgendwas entstanden ist, was dich extrem weitergebracht hat. Ja. Jemand macht eine Tür auf, weil erinnert sich an dich und sagt so, ja super, was soll ich denn immer machen? Und das fehlt halt komplett, weil digital ist alles gescheduled, du weißt, wer in den Call kommt. Ich hatte das erste Mal in so einem Videocall, hatte ich auf einmal 3 Leute dabei, die waren gar nicht eingeladen. Das war aber Absicht, weil die wollten was pitchen, was ganz interessant war dann sogar, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt the first, zu sagen, du sitzt mit 4 Leuten anstatt mit einem da. Aber normalerweise, das gibt es nicht im Digitalen. Ne? Du weißt ja immer genau, was passiert. Naja. Ja,
total. Also ich glaube, es nimmt den super viel und auch so diese Interaktion mit anderen Leuten, ich glaube, dass man das digital nicht abbilden kann, so das, was du sagst, so dieses, dass ich jemanden da zufällig auf eurer Konferenz in die Arme laufe und irgendwie dann am Schild sehen kann, ach cool, der ist von irgendwie Unternehmen XY, ja. Mit dem wollte ich mich schon immer mal unterhalten, das findet so nicht statt und ich glaube, das wird auch nie über irgendwelche Chat-Tools stattfinden, in denen ich dann vielleicht sehe, dass Person XY auch da ist, aber ich sehe das Gesicht nicht dazu, ich sehe nicht, ob der vielleicht gerade in der Mut ist, sich zu unterhalten oder ob der irgendwie gerade denkt, nee, ich mache meine 10 E-Mails noch nebenher. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie auch der große Vorteil im Vergleich zu ja, jetzt irgendwie anderen Business-Ideen, dass das Ganze, dass man es nicht komplett auf online übertragen kann, so wie ich halt ein Shopping-Erlebnis in den meisten Fällen schon komplett online machen kann. Deswegen, ich bin da vollkommen bei dir. Ich hoffe, dass es genauso ist, wie du sagst, dass sie 2022 oder vielleicht auch schon 2021, je nachdem, wie es natürlich, wie es jetzt coronamäßig aussieht, euch da wieder die Bude einrennen. Aber ja, du hast angesprochen, in 5 Jahren ist es für dich dann mehr ein Hybridmodell, als es jetzt schon eh ist. Offline und online dann gleichberechtigt, oder?
Ja, ich glaube, der Offline-Anteil, glaube ich, der ist irgendwann überschaubar. Ich glaube nicht, dass du unsere Konferenz über 5000 Teilnehmer wirst pushen können, weil dann wieder die Intimität verloren geht. Also ist jetzt ja auch schon nicht mehr intim. Ja. Das ist natürlich was anderes, wenn du 900 Leute hast und jetzt dann irgendwie 3.500, 4.000. Aber es verteilt sich dann doch schon immer ein bisschen. Wir arbeiten viel damit, kuratierten Zusammentreffen auf der Veranstaltung selber. Also das ist uns auch zum Beispiel auch wichtig, so Pre-Dinner-Geschichten oder nochmal mit einem Lunch, wo du dich eben für anmelden kannst und so. Also das funktioniert ganz gut. Nein, definitiv wird dann der Hybrid- oder der Digitalanteil wird größer sein. Und ich glaube, da ist auch wahrscheinlich auch der Mehrwert dann größer. Es ist ein bisschen eher so wie Musik, sehe ich das, wo du sagst, wir produzieren halt einfach regelmäßig Content und ziehen dich immer wieder auf die Plattform und die Interaktion. Du kannst ja auch in Jobs denken, du kannst in Fortbildung für ganze Teams denken. Und dann ist es so ein bisschen, hey, dann kommt dein Künstler in die Stadt und dann holst du das Live-Ticket so ein bisschen, so sehe ich das. So, das ist so unsere Vision, die wir jetzt haben. Und die zieht auch alle. Macht auch wirklich, ja, einfach Spaß, daran zu arbeiten jetzt. Also insofern, genau.
Sehr cool. Hattet ihr mal überlegt, das auch international irgendwie aufzurollen, oder war immer schon klar, das ist einfach eine deutsche Veranstaltung?
Ja, es ist also es ist deutschsprachig. Also wir erreichen viele Schweizer, herzliche Grüße auch sozusagen an unsere Schweizer Teilnehmer von der K5, Österreicher folgt dann. Wir haben schon englischsprachige Leute. Was ich überhaupt nicht mag, aber das machen viele, ist so dieses, es sitzen dann 3% Ausländer, die sagen, dass nicht der deutschen Sprache mächtig sind, und dann stümpern wir Deutschen auf der Bühne Englisch rum. Ich meine, jeder kann von uns irgendwie Englisch, but you lose the sparkle. Also Leute, die nicht native English sind, sind halt auch nicht mehr lustig, ja, die sind zum Teil auch nicht mehr verständlich, und dann hat ja keiner was davon. Also wir haben es dann ja umgedreht und haben gesagt, okay, wir haben mal geguckt, wie viel Nichtdeutsche haben wir da, und haben dann irgendwie eine Simultanübersetzung. Jetzt hätten wir geplant gehabt das erste Mal, weil wir schon merken, es kommen auch mehr Holländer, es kommen mehr Franzosen, aber Internationalisierung im E-Commerce ist immer eine geile Karte, habe ich mehrfach gemacht, finde ich super. Aber für so eine Event-Geschichte muss ich sagen, es langweilt mich eigentlich, weil ich habe keine Lust, jetzt noch was für Barcelona zu machen. Ich habe eher gesagt, wir haben noch so viel Luft für den deutschsprachigen Raum. Und da ist auch das Netzwerk extrem stark. Und also Jochen und ich basteln ja, also wir haben ja sozusagen den Glory-Fonds gebaut, und wir sind natürlich auch mehr und mehr aktiv jetzt im Bereich nicht Public Equity. Das heißt, wir schauen auch, wir bauen gerade ein Invest-Vehikel, wo wir eben in Companies auch jetzt investieren, die nicht Startups sind, sondern eher, die es schon ein bisschen länger gibt, aber die nicht an öffentliche Gelder rankommen. Und da gibt es so viel zu tun. Also da, und das ist halt so meine Passion, ja, für das Thema, für die Branche. Also ich liebe E-Commerce, ich liebe Entrepreneurship, und ich arbeite einfach wahnsinnig gerne mit tollen, inspirierenden Leuten. Ja. Also auch das Interview macht mir einfach mega Lust, Spaß hier mit dir. Also das, und dann möchte ich das den ganzen Tag machen. Das kann ich ja so in Deutschland machen. Ich bin gerne im Ausland, aber ich glaube, K5 International is not gonna happen.
Finde ich aber super. Also ich finde auch super, wenn man so zu seiner Meinung dann steht, auch vielleicht so ein bisschen kontrovers zu irgendwie allen anderen Entwicklungen, die irgendwie so außenrum passieren, und dass ihr da auch so teilweise auch strikt seid und auch sagt, so auf unsere Bühne kommt irgendwie niemand, der sich einkaufen kann, und genauso, dass du sagst, und wir machen das dann auch irgendwie auf Deutsch, weil da auch einfach was irgendwie verloren geht. Und ich sehe es genauso wie du. Also ganz oft ist es so der Fall, dass man dann irgendwie denkt, ach man guckt sich um, denkt, hier sitzen doch nur Deutsche.
Ja, ja.
So, machen wir es nicht in Deutsch. Deswegen
Also das Schlimmste fand ich, der Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister auf der Bits and Pretzels 2019, das war eigentlich fast wie Slapstick. Ja, da muss man schon wieder sagen, okay, war schon wieder liebenswert, aber der hat ja so einen breiten bayerischen Akzent beim Englischreden, das war ja schon ein Wahnsinn, ja. Und ne, muss man echt sagen, also das ist halt nicht, das ist ja Fremdschämen im Quadrat. Und du nimmst den Leuten wirklich auch die Chance, Gesicht zu wahren. Also das finde ich eben, finde ich halt blöd, ja. Und ja, wir rutschen ja eh alle hier in englische Begriffe, ja. Also ich mische eh alles durcheinander. Aber sagen einfach, das macht da keinen Sinn. Also das ist irgendwie komisch. Naja.
Total. Aber das ist doch auch irgendwie ein schönes Schlusswort. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es 2021 stattfindet. Wenn nicht 2022. Und sowieso, dass einfach die positiven Dinge, die man irgendwie aus so einer schweren Zeit mitnehmen kann, dass man die ja jetzt mitgenommen hat, dass man da ein größeres Hybridmodell aufbaut und dass man irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich den Schock vom letzten Jahr ein bisschen hinter sich lassen kann. Aber ich glaube, so aus dem Gespräch mit dir wurde, glaube ich, so klar, ihr habt da die positiven Dinge längst schon rausgezogen. Und ich hoffe, die können jetzt Früchte tragen und die Leute rennen euch, so wie du sagst, nächstes Jahr oder dieses Jahr wieder die Bude ein.
Ja, vielen Dank. Und an alle da draußen, eure Hörer, also stay strong. Und vor allen Dingen fokussiert euch auf die Dinge, die ihr ändern könnt und die machbar sind. Und diskutiert nicht so viel über die Dinge, die ihr nicht ändern könnt. Das bringt sowieso nichts. Dafür ist die Zeit zu schade. Und genau.
Sehr schön.
Danke.
Ciao,
Romy.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.